Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute geht es um das Thema häusliche Gewalt. Ein Thema, das leider immer aktuell ist. Missbrauch in partnerschaftlichen Beziehungen und Familien zählt zu den heimtückischsten Formen der Gewalt. Häufig trauen Betroffene sich nicht, darüber zu sprechen. Aber sie suchen bei Verletzungen ihre Ärzte und Ärztinnen auf oder sie kommen zur Psychotherapie. Meist werden sie ja geschickt wegen irgendwelcher somatoformen Störungen oder Depressionen oder was auch immer. Wie können wir dazu beitragen, Betroffene zu helfen? Wer ist überhaupt betroffen und welche Anlaufstellen gibt es für Betroffene? Ich spreche heute darüber mit Frau Professor Dr. Dr. Bettina Pfleiderer. Frau Professor Pfleiderer hat Chemie und Medizin studiert, war Präsidentin des Weltärztinnenbundes und leitet seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Cognition and Gender am Institut für klinische Radiologie. Sie war bei mehreren EU-Projekten zum Thema häusliche Gewalt involviert. Liebe Frau Professor Pfleiderer, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, über dieses wichtige Thema zu sprechen mit Ihnen.
Ja, am 7. Juni 2024 wurden die neuen Statistiken zur häuslichen Gewalt vorgestellt. Zahlen, die jedes Jahr einen Anstieg der Delikte zeigen. Ich will mal ein paar Zahlen nennen. 256.276 Menschen in Deutschland wurden 2023 Opfer häuslicher Gewalt. Davon sind 70% weiblich. Es ist ein Anstieg um 6,5% im Vergleich zum Jahr 2022. Und innerhalb der Familien wurden 78.341 Menschen von Gewalt betroffen, also von nahen Angehörigen verübt. Und das waren auch nochmal 6,7% mehr als im Vorjahr. Und wenn man jetzt mal auch noch guckt, wie viele davon mit tödlichem Ausgang waren, dann waren das 2023 92 weibliche, 63 männliche Opfer, die Opfer von innerfamiliärer Gewalt mit tödlichem Ausgang wurden. Das sind jetzt abstrakte Zahlen, aber dahinter verbergen sich ja Schicksale von Kindern, von Jugendlichen, von Frauen, von Männern. Und es fehlen alle die, die sich nicht trauen, die Gewalt zu melden. Also wir haben eine hohe Dunkelziffer. Und mit diesem Podcast wollen wir dazu beitragen, die Aufmerksamkeit aller auf eventuell Betroffene zu legen. Was ist eigentlich häusliche Gewalt? Wie kann man diese erkennen? Dieses und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Häusliche Gewalt, ein wichtiges Thema für uns alle. Liebe Frau Professor Pfleiderer, beginnen wir doch erstmal damit, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff häusliche Gewalt?
Ja, hinter diesem Begriff verbirgt sich eigentlich viel mehr, als viele so denken. Es verbirgt sich Gewalt, die gegenüber Menschen ausgeübt wird, die im näheren Umfeld sind. Das bedeutet, das kann auch eine Freundin sein, es kann auch in einer WG sein, bei Studierenden. Wichtig ist, dass man in einem näheren Kontext ist. Es kann auch Gewalt gegen ältere Menschen im Pflegeheim sein. Also es beinhaltet nicht nur Gewalt zwischen Partnern. Das ist ungefähr 30%. Der Rest wirklich kann auch Gewalt gegen Kinder sein, Gewalt zwischen Kindern. Sie sehen, es ist ein ganz großes Feld. Und wenn wir es nur auf die partnerschaftliche Gewalt beschränken würden, ja, dann würden wir 70% der Fälle gar nicht wahrnehmen.
Das wäre natürlich ziemlich viel, die wir dann gar nicht wahrnehmen. Und Sie hatten ja jetzt schon gesagt, es sind viele betroffen, Frauen, Männer, Kinder. Wie sieht es denn da so aus?
Naja, man muss eben tatsächlich wissen, von welchem Alter sprechen wir. Wenn wir jetzt sagen, wir gucken jetzt mal die Gruppe derjenigen an unter 17, das ist ja die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, da ist natürlich sehr viel auch Missbrauch, sexualisierter Missbrauch dabei. Da würde ich sagen, sind fast gleich viel Mädchen und Jungen oder Jugendliche betroffen. Allerdings, wenn wir dann in die Altersgruppe gehen zwischen 30 bis 40, würde ich sagen, ist ganz klar, Frauen sind diejenigen, die am häufigsten häusliche Gewalt erleben. Fast 70% oder vielleicht sogar bis 80%. Allerdings, wenn wir dann in die Gruppe der Hochbetagten gehen, in die Gruppe der älteren Menschen, über 60, über 70, da muss man sagen, auch da ist es wieder so, dass wir gar nicht mehr diesen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern haben. Da sind sehr viel mehr Männer betroffen als in der Gruppe zwischen 30 und 40. Also wollte ich damit sagen, man muss sowieso immer hinschauen, von welcher Altersgruppe spreche ich, um das wirklich gut zu begreifen, um was es geht.
Jetzt gibt es ja da ganz verschiedene Formen. Sie hatten ja schon einiges angesprochen. Was ist denn so die häufigste Form der Gewalt und was können Sie uns sagen, wie häufig kommt diese vor?
Die häufigste Gewalt ist tatsächlich nicht die körperliche Gewalt. Also das bedeutet, dass man einen anderen Menschen körperlich verletzt und man auch das sehen kann. Also Wunden, blaue Flecken und so weiter. Das ist ungefähr nur ein Drittel von der Gewalt, die ausgeübt wird gegenüber Menschen, sondern die häufigste Form ist die psychologische Gewalt. Das ist fast, würde man sagen, 60%. Und die psychologische Gewalt ist insofern sehr kompliziert, weil man diese nicht sehen kann. Na, psychologische Gewalt ist beispielsweise, dass man jemand anders herabsetzt, ihn mit Worten verletzt. Und ich sag immer, man kann auch mit Worten jemand schlagen. Denn man kennt ja den anderen relativ gut, weil es ist ja aus dem Nahfeld. Und dann wird das sehr oft benutzt, um einen anderen Menschen dadurch weh zu tun.
Ja, und gehört da vielleicht auch das Stalking dazu? Ist ja auch im Moment so in aller Munde.
Ja, Stalking gehört dazu, aber es ist nicht so häufig. Aber natürlich, wenn jemand gestalkt wird, Stalking ist auch eine Form übrigens von häuslicher Gewalt. Denkt man oft gar nicht. Stalking, was ist Stalking? Stalking ist, dass man jemand sozusagen verfolgt, schaut, wo er ist, immer kontrolliert, wo er sich aufhält und mit diesem Wissen dann auch natürlich psychologische Gewalt ausübt. Das Gemeine ist im Kontext von häuslicher Gewalt, dass die Betroffenen das wissen sollen, dass sie gestalkt werden. Das passiert gar nicht im Hintergrund, sondern man kommt nach Hause und sagt, wo warst du? Ne? Und dann wird gesagt, ich habe zum Beispiel meine Freundin gesehen. Und der Täter oder die Täterin sagen, nee, das stimmt gar nicht. Ich weiß, dass du das und das gemacht hast. Ne? Und dann ist das ganz klar, er weiß immer, wo ich bin. Und das ist noch viel, ich würde mal sagen, viel gemeiner und macht doch viel mehr Angst und macht Menschen wirklich krank, wenn man das weiß, weil das Stalking im Feld, wo man sich nicht so kennt, das ist dann, man weiß gar nicht, wer das ist. Und na, man weiß zwar, ich kriege da anonyme Nachrichten etc., aber da ist es wirklich ganz bewusst, ich weiß, wo du bist, ich habe immer ein Auge auf dich. Und das ist psychologische Gewalt, auch eine Form.
Ja, also auch Kontrolle, ne? Also
ja, natürlich Kontrolle.
Handy.
Ja, oder oft werden ja auch da so, das Verrückte ist, man lässt ja manchmal sogar das freiwillig zu am Anfang. Ne? Da wird gesagt, ach weißt du, ich mache mir so Sorgen und ich möchte, dass du sicher bist. Und ich wäre sehr beruhigt, wenn ich immer wüsste, wo du bist. Deswegen, das fändest du doch bestimmt gar nicht schlimm, wenn ich auf deinem Smartphone beispielsweise eine App installiere, sodass ich immer gucken kann, wo du bist. Und man denkt vielleicht am Anfang gar nichts darüber, denkt, naja, der meint es ja nur gut und der kümmert sich um mich, aber dann ist diese App drauf. Ne? Und manchmal vergisst man es auch, dass diese App drauf ist. Es ist gar nicht so, dass es geheim gemacht wird am Anfang, aber es wird natürlich dann eingesetzt als, ich würde mal sagen, als psychologische Kriegsführung und Waffe und Kontrolle.
Und da fällt mir jetzt noch was ein, was ich auch häufig gesehen habe in der Praxis, das ist Isolation. Also dass die ihre Freunde nicht mehr treffen dürfen, dass sie durch irgendwelche, ja, wir können niemanden zu Hause empfangen und oder Sprachbarrieren, dürfen Deutsch nicht lernen, wenn sie in Deutschland leben, wenn wir jetzt mal von anderen Kulturen ausgehen. Also diese Isolation, das finde ich, ist auch eine ziemlich üble Form von psychischer Gewalt.
Ja, ganz klar, aber das ist ja natürlich das Mittel, um jemanden zu kontrollieren. Und auch da fängt es ganz harmlos an, ne? Scheinbar harmlos. Also, dass man sagt, ach, weißt du, wäre das nicht viel schöner, wenn wir jetzt heute Abend zusammen wären? Da könnten wir doch schon schön diesen Film angucken. Oder, ne, so fängt es ja ganz harmlos an. Oder ich bin doch so gern mit dir zusammen. Kannst du nicht ausnahmsweise einmal heute da bleiben? Ne? Das ist ja alles nicht schlimm. Aber das steigert sich natürlich, ne? Irgendwann kommt dann, wieso bleibst du nicht zu Hause? Magst du mich nicht mehr? Magst du nicht mehr in meiner Nähe sein? Ne? Das wird dann so praktisch, wird es umgedreht als Anklage oder als Liebesbeweis. Wenn du mich wirklich liebst, dann gehst du jetzt nicht weg. Ne? Und dann kommen wir an so eine Abhängigkeit. Und eine andere Form, die möchte ich gerne ergänzen, weil die gehört eigentlich dazu, das ist diese sozioökonomische Gewalt. Das bedeutet, dass der Täter oder Täterin die Kontrolle über das Geld erlangt. Das fängt auch harmlos an, dass man sagt, ach weißt du, wir können doch zusammen ein Konto haben. Da brauchst du dich mit diesen ganzen Finanzdingen nicht belasten. Irgendwann muss dann die Bankkarte erneuert werden, die wird dann plötzlich nicht mehr erneuert. Ne? Oder die Kreditkarte wird dann plötzlich nicht mehr erneuert. Und dann hat ein Partner die Kontrolle über die Finanzen. Und das bedeutet, auch dadurch kann man jemand isolieren. Denn es ist ja sehr schwierig zu sagen, ich kann jetzt nicht mitgehen, weil ich gar kein Geld habe dafür. Zum Beispiel ins Theater, zum Beispiel essen gehen oder sonst was zu machen. Und was noch schlimmer ist, es geht sogar so weit, dass manche Täter und Täterinnen Taschengeld zuordnen. Das bedeutet, du hast so und so viel Geld pro Woche und damit musst du leben. Und kleinste Vergehungen führen dazu, dass das Taschengeld gekürzt wird. Und das endet immer damit, dass man kein Geld mehr hat am Ende, ne? Sodass gar nichts mehr möglich ist und man in die völlige Kontrolle und Abhängigkeit von einem anderen Menschen gerät. Aber auch da fängt es eben leider immer harmlos an. Und es ist dann so wichtig, dass man diese Alarmglocken hört, ne? Dass man plötzlich denkt, das ist nicht mehr in Ordnung. Ne? Und das ist halt schwierig, wenn man da so verschiedene Baustellen hat, wo man immer mehr in so eine Kontrollabhängigkeit geraten ist, diese Alarmglocken noch zu haben.
Ja, also oder auch so die, ich verdiene genügend Geld für uns beide und
ja, dass man nicht arbeiten soll.
Zu Hause bleiben und ja, nicht arbeiten gehen und all diese Dinge, ja. Das denke ich, viele, was erstmal gar nicht so als Gewalt angesehen wird. Ne? Deswegen finde ich auch gerade diese psychologische Gewalt extrem wichtig, dass man mal darüber spricht. Aber es gibt ja noch viele weitere Formen von häuslicher Gewalt, die gucken wir uns ja mal vielleicht an. Ne? Da wäre jetzt als nächstes die sexualisierte Gewalt.
Naja gut, ich glaube, die kennen die meisten und haben leider auch am meisten davon gehört, dass dazu gehört beispielsweise Missbrauch von Kindern. Von Erziehungsberechtigten. Dazu gehört leider aber auch Gewalt oder Vergewaltigung in der Ehe. Das sind ja alles Formen, von denen, die man kennt und trotzdem sehr oft passieren. Auch das ist das Problem, dass es immer hinter verschlossenen Türen passiert. Und genau das ist ja auch das Problem von häuslicher Gewalt, dass diese Türen oft zu sind und nicht mehr geöffnet werden können von den Betroffenen selbst.
Und dann gibt es noch eine, die jetzt dann vor allen Dingen auch Frauen betrifft. Das ist die reproduktive Gewalt. Das ist jetzt vielleicht was ganz Besonderes.
Ja, das ist was ganz Besonderes. Und tatsächlich, die hat man oft gar nicht so im Blick. Das ist nämlich die Kontrolle des Partners über die Empfängnisverhütung. Ne? Also da wird entschieden, zum Beispiel, ich möchte jetzt, dass meine Partnerin schwanger wird und da wird dann verboten, dass man eine Empfängnisverhütung verwendet oder dass bestimmte Dinge überhaupt gemacht werden für die Empfängnisverhütung oder es ist eine absolute Kontrolle, wann geht man zum Frauenarzt oder Frauenärztin. Na, das wird also sozusagen der Partner bestimmt, ob man ein Kind bekommt und wann. Und das Ziel ist natürlich auch wieder die Kontrolle. Ne? Man geht so weit, dass man sogar die Frau kontrolliert, die Partnerin, in Bezug auf, will sie überhaupt schwanger werden? Ne? Und wie verhüte ich? Das ist, dann entscheidet gar nicht mehr das Paar als Ganzes, als Gemeinsames, sondern es entscheidet eben eine Person.
Und dann gibt es, Sie hatten ja gesagt, es gibt ja auch Kinder oder auch bei Pflegebedürftigen eben auch Vernachlässigung oder Nichterbringung der angemessenen Fürsorge, ist ja auch eine Form von Gewalt.
Ja, und das ist etwas, was auch leider überhaupt nicht gesehen wird. Und da ist es so, also das Vernachlässigung bei Kindern ist eben, da betrifft es tatsächlich vor allem die Schulen und die Kindergärten, die Grundschulen, die da eigentlich da einen sehr guten Blick haben sollten. Nämlich, wenn Kinder nicht angemessen gekleidet sind für die Jahreszeit, wenn sie ungepflegt wirken, wenn man merkt, sie haben Hunger, ne, bringen nie ein Pausenbrot mit, sind sehr dünn, ne, sehen unterernährt aus. Und vor allem, da kommen die Zahnmediziner und Zahnmedizinerinnen wirklich in den verstärkten Blick, wenn Kinder in die Praxis kommen und man merkt, sie haben keine Unterstützung bei der Pflege ihrer Zähne, Mundhygiene. Ne? Und man hat Kinder in der Praxis, die sind ganz jung und haben sozusagen diesen Nuckelflaschen-Karies oder, ne, oder sie kommen eben und haben überall Löcher in den Zähnen, von den Milchzähnen. Und da, das ist Vernachlässigung. Und da muss man sehr hörig werden, denn man weiß, wenn man das an den Zähnen sieht, dann ist auch überall Vernachlässigung. Eine andere Form von Vernachlässigung ist auch die die seelische Vernachlässigung, ne? Dass man mit den Kindern nicht redet, dass man als Strafe für Vergehen plötzlich 3 Tage schweigt, ne? Dass man also sozusagen Liebesentzug macht. Das sind auch alles Dinge, die gehören oft sehr eng zusammen. Und da sind eben tatsächlich Mediziner, Medizinerinnen, Kinderärzte, aber eben auch die Zahnärzte und Zahnärztinnen gefragt. Das ist der eine Fall. Und dann haben wir natürlich die Älteren, und das ist ganz anders. Da geht's mehr so um wirklich pflegerische Dinge, im Sinne von, ist jemand wundgelegen, bekommt er die körperliche Fürsorge, Pflege, die er benötigt, wird er gefüttert, ne, ist die Nährung einfach, die Nahrungsaufnahme unterstützt. Da ist es tatsächlich aber weniger dieses Kontrollierende, also dieser Aspekt, ich möchte über jemand dominieren, sondern man weiß, dass das oft dann Überforderungssachen sind. Also, dass man den Angehörigen zu Hause pflegt, nicht mehr weiß, wie es gehen soll. Ne? Man arbeitet, hat die Pflege, weiß tatsächlich manchmal gar nicht, dass man Pflegestufen haben kann. Da kann man jetzt zum Beispiel gut helfen, wenn man das erkennt und versucht, da Gegenmaßnahmen zu machen. In Pflegeheimen kann es tatsächlich sein, dass sie einfach viel zu wenig Pflegekräfte haben. Aber da muss man einen Blick haben dann. Ne? Also da will ich ja einfach immer sagen, wir müssen hinschauen, um überhaupt da helfen zu können, gerade bei Älteren.
Und jetzt haben wir ja noch eine Form, die dürfen wir, glaube ich, überhaupt nicht vergessen. Und ich denke, die wird auch in den nächsten Jahren zunehmen. Das ist nämlich die digitale Gewalt.
Oh ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das wird uns noch viel mehr beschäftigen als jetzt. Das bedeutet, das Internet wird als Waffe eingesetzt gegenüber jemand anderem. Zum Beispiel sind das so, das nennt man so Fake-Accounts, ne? Dass man im Namen von jemand irgendwelche neuen Profile erstellt in bestimmten sozialen Medien. Und die dann in die Welt sozusagen streut mit Unwahrheiten. Das ist zum Beispiel ein ganz klassischer Fall, was immer mehr passiert. Oder dass man private Dinge, die man erhalten hat, auch auf Bilder, und die können sogar nicht mal unwahr sein, ne? Dann gegen den Willen von jemand verschickt. Also an den Chef, an die Chefin, an die Kollegen, an die Kolleginnen. Ne? Dass man an die ganzen Internetadressen kommt, oder weil man vielleicht Zugang zum Account hatte, zu diesen Adressen und da Dinge verschickt. Aber auch eine Gewalt kann sein, dass man Bilder kreiert, die es gar nicht gibt. Ne? Dass man sozusagen das Gesicht von jemandem nimmt und in den falschen Kontext bringt. Also das ist alles digitale Gewalt oder das Mobbing, ne? Das Internetmobbing, ne? Dass man Trollnachrichten auf dem Account lässt, beleidigend, bedrohend. Das wird etwas sein, was immer mehr kommt. Und da müssen wir auch, da ist auch der Gesetzgeber natürlich gefordert, dass das besser reguliert wird, dass man solche Dinge besser erkennt und gar nicht zulässt, dass man die postet. Und ich glaube, da sind wir noch ein bisschen langsam. Diese digitale Gewalt geht so schnell voran und unsere Regularien sind so langsam. Und deswegen ist die Schere immer größer, ne? Aber das wird immer mehr kommen.
Ja, es wird auch immer unüberschaubarer.
Ja, das ist es. Ne?
Werden da einfach Worte in den Mund gelegt und weiterverbreitet und solche Dinge. Ja, ich glaube, das spielt wirklich in nächster Zeit noch eine viel, viel größere Rolle, als wir uns das bisher ausmalen können. Aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die wichtig sind, wenn wir das betrachten. Und das ist einmal Bildung und Kultur bei Betroffenen. Was spielt das denn für eine Rolle?
Naja, man muss ja sagen, dass gerade Frauen, die von einem Migrationshintergrund kommen, also die zum Beispiel eben Flüchtlinge sind, dann einen deutschen Mann heiraten, und die werden einfach dann oft davon abgehalten, dass sie sich Hilfe suchen, wenn es schwierig wird. Und warum ist es so? Einerseits hatten Sie das vorher schon gesagt, es wird ihnen verwehrt, dass sie Deutsch lernen. Ne? Der einzige Kontakt zu unserem System, zu unserem Wissen, ist dann die Person, die man geheiratet hat, und die gibt natürlich nicht alles weiter. Das Zweite ist, oft aus diesen Kontexten, aus denen sie kommt, gerade wenn sie Flüchtlinge sind, da ist sehr viel Misstrauen gegenüber der Polizei und denjenigen, die eigentlich andere beschützen sollen, weil da das oft missbraucht wurde. Das heißt, sie glauben gar nicht, dass jemand ihnen helfen kann, weil ihre Erfahrung ist korrupt von ihren Ländern und fühlen sich noch alleine. Und das Dritte ist, dass natürlich auch sie falsche Informationen erhalten. Ne? Der Partner sagt dann, wenn du das jemand sagst, dann werden dir deine Kinder weggenommen oder du wirst dann einfach sofort weggeschickt. Ne? Und das sind natürlich Riesenprobleme. Und es gibt natürlich ganz grundsätzlich einfach auch kulturelle Kontexte. Da muss man jetzt gar keinen Flüchtlingshintergrund haben, dass es eben Gesellschaften gibt, aus denen jemand kommt, in denen man ganz bestimmte Rollen festgesetzt sind. Ne? Das sind die patriarchalischen Strukturen, in denen Männer das Sagen haben und die Frauen eben nicht diese Rechte. Und da ist es natürlich viel schwieriger dann aufzubegehren, weil man das gar nicht in diesem kulturellen Kontext kennt. Ne? Man ist gewohnt, dass man eigentlich macht, was der Mann in dem Fall sagt. Und man muss ja auch wissen, dass die oft in bestimmten Gegenden leben, wo die sehr oft, ja, das sind so richtige Communities, ne? Wo ganz viele sich treffen und wo man auch zu Hause ist, wo die Sprache gesprochen wird. Und da hat man natürlich auch die Angst, dass wenn man das publik macht, aus diesem Kontext rauskommt, dass man verstoßen wird. Weil die Vorstellung ist natürlich sehr oft, das gehört in die Familie, das gehört nicht nach außen. Und wenn du das nach außen bringst, dann machst du die Familie kaputt. Ne? Also da ist ein unfassbarer Druck auch, gerade was Kultur angeht, wenn man dort auch lebt, insbesondere dann, wenn die Sprachbarrieren auch noch da sind.
Aber ich glaube, wir sollten schon auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass Bildung, also dass das durchaus auch bei hochgebildeten Menschen vorkommt.
Das ist ich habe mich gerade auf die Kultur da fokussiert, weil sonst rede ich auch immer so zu lange. Natürlich, Bildung ist auch ein wichtiger Faktor, aber eben nicht, wie man denkt. Und das haben Sie ja schon angedeutet. Da gibt es nämlich den Vorurteil bei vielen, dass häusliche Gewalt nur bei Menschen vorkäme, die überhaupt keine Bildung haben, die nicht gut ausgebildet sind. Und das stimmt überhaupt nicht. Wenn man sich die Zahlen anschaut, im Hellfeld, das ist ja das Feld, über das wir eigentlich nur wirklich faktenbasiert reden können, also die Fälle, die überhaupt jemals zur Polizei kommen und irgendwo auftauchen, stellt man fest, es ist in allen Schichten, in allen Bildungsgraden, es kann beim Arzt oder bei der Ärztin sein, es kann eben aber auch bei jemand sein, der gar keine gute Ausbildung hat, aber das ist wirklich unabhängig, das ist eben das Wichtige, weil sonst, wenn wir da mit unseren, ich sag immer, Vorurteilen da irgendwo hingehen, dann nehmen wir bestimmte Sachen nicht mehr wahr, weil wir denken, naja, das kann ja gar nicht sein. Ne? Nimm mal an, ich bin jetzt in der Notaufnahme, ein Beispiel aus meinem, ne? Und ich bin jetzt da Ärztin oder Arzt und da kommt jemand mit Verletzungen und dann wird geschildert, wie diese Verletzungen entstanden sind. Und dann haben Sie jemanden vor sich, der ist Abteilungsleiter einer großen Firma, spricht wunderbar Deutsch, sehr selbstbewusst und sagt, das war so und so. Na, dann nimmt man das eher an als wahr, wie wenn da jetzt jemand käme, seine Haut ist dunkler gefärbt, man weiß, dass er auf Hartz IV lebt. Ne? Da sagt man, nee, das kann bestimmt nicht sein, das passt ja nicht. Und so meine ich. Ne? Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht selbst unsere Vorurteile mitnehmen, denn Gewalt betrifft jeden, jede Schicht, jedes Alter, jeder Hintergrund. Also man kann jetzt nicht sagen, die sind mehr betroffen oder nicht.
Mhm. Ja, Sie sprechen da gerade die Notaufnahme an. Ich glaube, da kommen wir ja auch nochmal explizit darauf zu sprechen, was wir da beachten müssen, wie die Täter oder Täterinnen da oft mit den Betroffenen umgehen. Und das ist ja auch so ein Ding. Viele Betroffene kehren ja trotzdem immer wieder zu den Tätern oder zu den Täterinnen zurück. Und das ist manchmal schwierig zu verstehen und es ist deswegen dann auch gleich hoffnungslos oder was würden Sie dazu sagen?
Naja, hoffnungslos ist nichts. Sonst würde ich ja nicht schon seit 20 Jahren in diesem Thema mit großem Engagement und Leidenschaft arbeiten. Es ist aber schwierig. Das will ich nicht leugnen. Und warum ist es schwierig? Es ist deswegen schwierig, weil, das zeigen auch alle Daten, betroffene Menschen 7 bis 8 Anläufe benötigen, bevor sie es überhaupt schaffen, aus so einer Beziehung rauszukommen. Und das macht es natürlich komplex. Und das Problem ist eben, dass wir ja keine Menschen vor uns haben, die nicht traumatisiert sind. Man muss sich ja vorstellen, ne? Man lebt in einer Beziehung, in der Gewalt herrscht. Völlig egal, welche Art von Gewalt da ist, in der auch Angst verursacht wird durch das Verhalten des Täters oder der Täterin. Und da entstehen Traumas, Traumata. Und Menschen, die traumatisiert sind, die sind nicht wie andere, die dann sofort tätig werden können, sondern die sind oft gelähmt. Ne? Da kommt eine neue Situation, sie sind gelähmt, weil jetzt wieder so eine Angstsituation einfach wieder erlebt wird. Und da sind oft auch schwere Depressionen dabei, weil die entwickeln dann auch eine Depression aufgrund des Erlebten. Und dann muss man sich mal vorstellen, ich habe jemand vor mir, der ist depressiv geworden, der ist wirklich traumatisiert und irgendwie innerlich gefroren. Von dem kann man doch nicht erwarten, dass der beim ersten Mal, indem er angesprochen wird, sagen, ich mache das, ich plane das, ich tue das und jenes. Ne? Die Menschen sind ja total gelähmt. Die muss man erst mal befähigen, den Tür öffnen, damit sie in der Lage sind, immer ein bisschen näher an diesen Punkt zu kommen. Ne? Sodass man sagt, das, was ihnen jetzt passiert, das ist nicht in Ordnung. Und das reicht ja manchmal schon. Das reicht nicht, dass sie gehen können. Aber es muss mal dieser Normalisierungsprozess, wie wir es nennen, aufgebrochen werden. Das bedeutet, oft ist es so, dass dann als Schutz vor diesem schlimmen Erlebten das Gehirn anfängt, das als normal zu betrachten. Ne? Also man findet es normal, dass jemand einem den Zugang zum Geld sperrt. Man findet es normal, dass man das Haus nicht mehr verlassen kann. Man findet es normal, dass man jeden Tag in Angst lebt und sagt, nee, der liebt mich doch. Na, das macht er doch gar nicht, um mir was anzutun. Nein, nein, er liebt mich. Nur aus Liebe macht das. Und wenn er zufällig vielleicht mal mich einmal geschlagen hat, dann bin ich schuld, weil ich mich falsch verhalten habe. Das ist nicht, weil er mich nicht liebt. Und er macht es nie mehr. Und wenn er es dann nochmal macht, ja, aber das hat er versprochen, dass es das letzte Mal ist. Ne? Also es wird alles so für das Gehirn so zurechtgelegt, dass man das leichter erträgt. Und man hat tatsächlich auch noch solche Angst, was passiert, wenn ich gehe, was passiert mit meinen Kindern, wer schützt mich, wer kümmert sich. Ne? Deswegen braucht man 7 bis 8 Anläufe, aber man muss, sage ich immer, man muss eine Tür öffnen. Ne? Dass man mal sagt, ich bin da, es ist nicht in Ordnung, dass man zu Hause Angst hat, das ist nicht in Ordnung. Ne? Sodass man einfach immer auch eine Gegenposition mal, eine andere Wahrheit sagt von außen. Und ich weiß eben auch von betroffenen Frauen oder Menschen grundsätzlich, dass das schon da ist. Es ist nicht, dass es wegbleibt. Ne? Schon mit der Zeit, ne, wenn man jetzt sagt, oder wenn man auch sagt, ne, dass es ist einfach, wir wissen, dass wenn jemand einmal zuschlägt, er sehr wahrscheinlich wieder zuschlagen wird. Ne? Und dann, wenn er wieder zuschlägt, dann sagt man, ja, das hat die Frau Doktor oder der auch gesagt. Ne? So, dass man merkt, so, und ich denke, man braucht viel Geduld, viel Respekt, viel Verständnis auch, wer vor mir sitzt. Ja, aber ich denke, es lohnt sich für jeden. Ich sage immer, für jeden oder jede Person, die man schafft, aus diesem Kreislauf ein bisschen herauszuholen, das ist es wert.
Ja, ich habe das auch immer wieder erlebt, dass dann so die Antwort kam, ja, hat sich entschuldigt oder sie hat sich entschuldigt. Ja, es wird nie wieder vorkommen. Ich habe es aber auch provoziert und all sehen diese sie, Dinge. Ja, also so dieses, auch denjenigen, der die Gewalt ausgeübt hat, in welcher Form auch immer zu entschuldigen. Das ist auch so ein, man nennt das ja diese Spirale der häuslichen Gewalt, ja, wo das immer ein paar Mal hin und her geht, bis es wirklich schaffen, da rauszugehen. Und ich denke auch, es ist wichtig, dass Betroffene wissen, da gibt es Ansprechpartner, da gibt es jemanden, an den ich mich wenden kann. Und das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage. An wen können die sich denn wenden?
Naja, also es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Das eine ist tatsächlich, dass man sich an seinen Hausarzt oder Hausärztin wendet. Also da hat man ja oft im guten Falle, und das ist ja tatsächlich erfreulicherweise so, jemand, der einen schon länger kennt. Ne? Wo man also nicht einen fremden Arzt oder Ärztin vor einem sitzen hat, sondern jemanden, den man schon öfters gesehen hat. Das finde ich zum Beispiel eine gute erste Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man auch einfach so Hilfstelefone anruft. Das ist sehr anonym, da kann man sich hinwenden. Da ist zum Beispiel der Weiße Ring, wo man sich gut hinwenden kann. Da sitzen Menschen, die hören zu und die können auch Ratschläge geben. Das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil das nochmal eine geringere Schwelle ist, vielleicht mit jemandem zu reden. Ne? Wenn man einfach nicht sicher ist, ist das jetzt noch in Ordnung oder weiß nicht so recht, was ich jetzt machen soll, ne? Dann kann man da mal anrufen. Weißer Ring, es gibt's überall. Es gibt auch Hilfsstellen, wo man hin kann, also in größeren Städten natürlich leider nur, die vor Ort sind und an die man sich auch wenden kann, die Frauen beraten. Es gibt auch welche, die beraten dann Männer, die betroffen sind, und da kann man sich auch hinwenden. Aber ich würde sagen, eine gute Adresse ist tatsächlich auch erstmal so überhaupt mal ein Hilfstelefon anzurufen, weil man da so, glaube ich, die Schwelle niedriger ist. Aber ich kann trotzdem immer raten, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder Hausärztin oder Ihren Schmerztherapeuten oder an irgendeine Ärztin oder Arzt Ihres Vertrauens, wo Sie öfters hingehen, der Sie kennt, dann hat man vielleicht auch nicht so die Sorge, dass der einen nicht ernst nimmt oder vielleicht das abtut.
Und es ist vielleicht auch noch wichtig, dass der Arzt nicht unbedingt verpflichtet ist, jetzt irgendwie Polizei einzuschalten oder eine Anzeige zu erstatten. Das ist auch immer etwas, was ich erlebt habe, dass die Patienten oder die Betroffenen einfach Angst davor hatten, dass sie da jetzt überrollt werden mit irgendwelchen Dingen, wo sie noch gar nicht dazu bereit sind.
Ja, und das ist eine wichtige Sache, dass Sie das sagen, denn, und das sage ich auch immer ganz am Anfang, ich sage nichts, was Sie mir sagen, werde ich weitermelden, das darf ich gar nicht. Ich erkläre Ihnen dann, dass es sowas wie Schweigepflicht bei uns Ärzten und Ärzten gibt. Das gilt aber auch für Psychologen, Psychologinnen. Es gibt für viele Berufsgruppen, wo das gar nicht möglich ist. Also ich darf nichts gegen den Willen einer betroffenen Person machen, außer wenn ich Angst hätte, dass ihr Leben in Gefahr ist. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand bei mir sitzt und sagt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, bringe ich mich um. Na, das ist natürlich etwas, da muss ich was tun. Oder wenn ein Täter oder eine Täterin bei mir in der Praxis stehen würde und würde brüllen, lass die erst nach Hause kommen, dann wird sie was erleben, das wird sie nicht, ne, ich bringe sie um. Das sind ja so Sachen, da sie haben die Zeugen, aber alles andere ist ganz klar, es wird nichts gegen eine betroffene Person gemacht. Wenn sie nicht möchte, wird es nicht weitergemeldet, das darf ich nicht mal. Weil dann würde ich meine Schweigepflicht verlieren und das könnte sogar so weit gehen, dass ich meine Zulassung verliere als Arzt oder Ärztin. Also die Schweigepflicht ist ein ganz hohes Gut in Deutschland, also deswegen braucht man da gar keine Sorgen haben. Und deswegen sage ich das immer ganz am Anfang, dass die wissen, es ist bei mir gut aufgehoben und ich darf es nicht mal weitermelden.
Ja, und bei den ganzen Notrufstellen, ans telefonischen Notrufstellen, da kann man sich auch erstmal anonym melden und beraten lassen. Auch das ist natürlich eine wichtige Information, wenn man sich auch nicht so ganz sicher ist, was man denn jetzt wirklich tun möchte oder einfach noch nicht so weit ist, die Konsequenzen zu ergreifen. Ja, also das denke ich auch, dass das auch nochmal wichtig ist. Gibt es sonst noch etwas, was man beachten sollte?
Ja, ich würde sagen, wichtig ist zu beachten, dass alles, was man denkt, es kann nicht sein, tatsächlich sein kann. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist so, ne? Wenn man so das Gefühl hat, da ist was nicht in Ordnung, oder ich habe jetzt wahrgenommen, dass jemand öfters mit blauen Flecken kommt, dann ist es wichtig, dass man sich getraut, es anzusprechen. Das ist wirklich meine Hauptbotschaft, sowohl als behandelter Arzt oder Ärztin oder überhaupt als Freund, Freundin, ne? Oder vielleicht sogar jemand an der Arbeit, weil wichtig ist, für mich, dass man überhaupt eine Tür öffnet, ne, von dieser Isolation. Das, wie schon sagte, es ist sehr wahrscheinlich, dass die betroffene Person nicht die Tür verlässt. Aber man öffnet sie einen Spalt. Und ich glaube, ich sehe mich so oft als Türöffnerin und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Rolle.
Ja, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Und ich glaube, jetzt haben wir ja erstmal einiges geklärt. Das will ich jetzt nochmal zusammenfassen. Also es geht um das Thema ja häusliche Gewalt. Und das bedeutet, das ist Gewalt gegenüber Menschen im näheren Umfeld. Also dazu gehören auch Freunde, dazu gehören auch Pflegende zum Beispiel im Altenheim. Und die Gewalt zwischen Partnern macht nur ein Drittel ungefähr aus. Das ist also Zahlen, die wir so vielleicht gar nicht erstmal denken. Und was vielleicht ganz wichtig ist, dass man einfach nochmal auch guckt, in welchen Altersgruppen ist es. Wir hören ja immer bei den Statistiken, Frauen sind häufiger betroffen. Das betrifft vor allen Dingen die Frauen zwischen 30. und 40. Lebensjahr. Ansonsten, wenn das eher jüngere sind, also jünger als 17 oder auch älter als 60, dann ist die zwischen Männern und Frauen eigentlich die Betroffenheit gleich. Und wir kennen natürlich immer die körperliche Gewalt. Das sieht man. Da gibt es Verletzungen, da gibt es ein blaues Auge, ist mal ein gebrochener Arm, da ist mal dies, da ist mal das. Aber die macht gar nicht so viel aus. Macht nur 30% aus. Die häufigste Gewalt ist die psychologische Gewalt. Und da gibt es natürlich ganz viel, was man beachten sollte. Also Isolation zum Beispiel, sozioökonomische Gewalt, also dass die Kontrolle übers Geld einem abgenommen wird, dass man zu Hause eingesperrt wird. Also all diese Dinge, dass man herabgesetzt wird, dass man ständig gesagt bekommt, du bist nichts wert, das ist alles nichts, was du hier machst. Und. Also das wird häufig auch gar nicht so als Gewalt angesehen. Auch von den Betroffenen ist das oft das, was sehr viel später erst kommt. Und sexualisierte Gewalt, das kennen, glaube ich, sehr viele. Das ist einmal Missbrauch bei Kindern, aber natürlich auch sexualisierte Gewalt kann auch in der Ehe vorkommen. Auch das darf man nicht vergessen. Und dazu gehört im weitesten Sinne auch die reproduktive Gewalt, dass also darüber schon die Kontrolle ausgeübt wird, welche Art der Schwangerschaftsverhütung, wann überhaupt eine Schwangerschaft eintreten darf, all diese Dinge. Vernachlässigung. Ganz wichtiges Thema bei Kindern, aber da haben wir Gott sei Dank ja die Schulen und die Kindergärten, die das durchaus auch mal sehen, wenn Kinder kommen und sind nicht gerade wetterbedingt oder wetterentsprechend gekleidet oder haben nie was zu essen dabei. Oder aber auch, wenn sie beim Zahnarzt auffällig werden, weil die Mundhygiene einfach derart schlecht ist. All diese Dinge sollte man natürlich auch beachten. Und da ist jetzt auch wieder ein Thema bei Älteren, da geht es vor allen Dingen um die Pflege, wobei das meistens einfach eine Überforderung ist, wenn man in der häuslichen Pflege das Ganze machen möchte und merkt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Was uns in nächster Zeit sicher häufiger beschäftigen wird und auch, denke ich, zunehmen wird, ist die digitale Gewalt. Wir kennen alle, dass es Fake-Accounts gibt, dass über die KI, über die künstliche Intelligenz irgendwelche Aussagen den Leuten in den Mund gelegt werden und dass auch zum Beispiel private Bilder an Chef, an die anderen Kollegen und Kolleginnen verschickt werden, das Mobbing, all diese Dinge, die eben übers Internet laufen. Das wird noch ein Riesenthema werden. Bildung und Kultur spielen insofern eine Rolle, dass wir natürlich Patientinnen und Patienten oder Betroffene haben mit Migrationshintergrund, die aus einem ganz anderen Zusammenhang kommen, die oft der Sprache nicht mächtig sind, die auch ein Riesenmisstrauen haben gegenüber Helfenden, weil ihre Erfahrung einfach dagegen spricht, das, was sie erfahren haben, gerade wenn sie als Flüchtlinge. Da ist einfach zu vieles, was dagegen spricht, dass man sich der Polizei oder irgendjemand anderen anvertrauen könnte außerhalb der Familie. Und in der Familie, wenn sie gerade patriarchalisch aufgestellt ist, da haben natürlich immer noch die Männer das Sagen. Und da gibt es auch große Ängste, was dann passiert, wenn man den Mann verlässt. Also all diese Dinge spielen da auch eine Rolle. Bei der häuslichen Gewalt spielt allerdings die Bildungsschicht keine Rolle. Sie kann überall vorkommen, also sowohl beim Manager als auch bei einem, der Sozialhilfeempfänger ist. Das ist völlig unabhängig davon und das sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten, damit es da nicht zu irgendwelchen Vorurteilen kommt. Die Betroffenen brauchen oft sehr lange, bis sie aus dieser Spirale rauskommen, meistens so 7 bis 8 Anläufe, bis sie wirklich aus diesem Verhältnis, nenne ich es jetzt mal, ausbrechen und sich auch jemand wirklich anvertrauen können und da rausgehen. Wichtig ist, dass Betroffene wissen, wenn sie sich ihrem Hausarzt, Hausärztin oder auch welchem Arzt oder Psychotherapeuten immer sie sich anvertrauen, dass es eine Schweigepflicht gibt. Es wird erstmal nichts weiter gemeldet und wenn, dann nur das, was der Betroffene selbst möchte. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten über Notrufe, Hilfetelefone, da ist der Weiße Ring zu nennen und das ist einfach nochmal ganz wichtig. Und wenn man den Verdacht hat, dass jemand von häuslicher Gewalt oder von Gewalt getroffen ist, dann sollte man denjenigen vielleicht auch ansprechen oder man sollte eigentlich überhaupt denjenigen ansprechen, ein vertrauensvolles Gespräch suchen und ihm die Möglichkeit geben, sich anzuvertrauen und Wichtig ist da, glaube ich, nicht zu sehr zu insistieren, sondern wirklich nur ein Angebot zu machen. Hör mal, ich sehe das. Es kommt mir irgendwie komisch vor, wenn du mit mir darüber reden möchtest, bin ich da. Ich glaube, das ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, liebe Frau Pleiderer, das ist heute der Podcast Häusliche Gewalt, ein wichtiges Thema für uns alle gewesen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Ja, wir haben nun erfahren, was häusliche Gewalt ist, wer davon betroffen ist und an wen sich Betroffene wenden können. Aber wir alle können noch viel mehr tun für die Betroffenen. Was und wie, das erfahren Sie im Podcast Häusliche Gewalt. Wie können wir alle Betroffenen helfen? Ein wichtiges Thema bei derart horrenden, bekannten Delikten und einer noch viel größeren, wir wissen es nicht, Dunkelziffer. Deshalb für Sie, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.